Auch von meiner Seite und von hier Gottes reichen Segen für das neue Jahr. Ich weiß nicht, wie ihr es begonnen habt. Wir haben mit der Maria kurz darüber gesprochen, wenn wir nicht diese Sicherheit in dem Evangelium, in Jesus Christus hätten, dann hätten wir sehr viel Grund und Sorgen zu machen. Was wird das neue Jahr bringen? Aber so können wir diese Sorgen abgeben und wollen froh mit unserem Herrn ihm zur Verfügung stehen und ihn erleben. Wir haben heute zunächst mal einen langen Text. Und dann haben wir einen Text, der uns enorm herausfordert. Er ist aus der Bergpredigt und ich lese ihn. Matthäus 6, 19 bis 34. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein in dir? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne am Computer zu, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich da nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Wieder und wieder dieses Wort. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst, und das ist ein Befehl, ein Imperativ hier, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Nach einer längeren Pause sind wir zurück zu unserer herausfordernden Bergpredigt. Und weil einige Wochen seit damals ins Land gegangen sind und weil wir Menschen auch vergesslich sind, einige Sätze, die in der ersten Stunde, als Philipp die Einführung in die Bergpredigt hatte, gesagt wurden und die uns nochmal helfen. Er hat von Missverständnissen gesprochen und er sagt, ein Missverständnis ist, dass die Bergpredigt einfach ethische Maßstäbe an uns setzt, die wir einfach befolgen sollen und befolgen können. Das stimmt nicht. Er hat dann diesen Satz von C.S. Lewis gebracht, dass die Bergpredigt wie ein Vorschlaghammer ist, der uns trifft. Und das wird heute möglicherweise auch der Fall sein, denn wir haben ein sehr sensibles Thema, das Thema Geld und Besitz. Die zweite Sache, wenn es um die Bergpredigt ist, so wichtig, dass die Bergpredigt nur von der Person des Herrn Jesus verstanden werden kann, nur vom Evangelium her verstanden werden kann und dass sie auch nur vom Evangelium her gelebt werden kann. Deshalb bin ich so froh für diese Zeit der Anbetung, wo wir die Liebe Gottes betrachtet haben, wo wir uns ihn vor Augen gestellt haben, wo wir gesehen haben, wie liebevoll es, was für ein Gott ist. Von daher lässt sich leben, von daher ist es auch möglich, dass die Bergpredigt für uns eine großartige, ein Orientierungspunkt ist, den wir aber nur vom Kreuz her überhaupt verstehen und auch leben können. Der Herr Jesus hat viel über Geld gesprochen, viel, viel mehr, als wir darüber predigen. Wir wagen es nicht, so viel über Geld zu sprechen wie der Herr Jesus, denn in Deutschland spricht man nicht über Geld und in der Predigt sowieso nicht, dass das könnte so schnell irgendwie anrüchig sein, das hat mit einer Sekte zu tun, die wollen doch nur dein Geld und so weiter. Der Herr Jesus hat es gewagt, er hat gewusst, wie bedeutsam dieses Thema Besitz und Geld ist. Er hat gewusst, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, du lebst für den Besitz, für dieses Leben oder du lebst für Gottes Reich. Deshalb hat er es immer und immer wieder reingebracht. Aber genau unser Text macht deutlich, dass es um den Alltag geht. Dass es nicht um den Sonntag geht, sondern um den Montag und den Dienstag. Um die Sorgen des Lebens, um das Essen und Trinken und Kleidung und all das, was in diesem Text erwähnt ist. Der Jesus will sagen, trennt bitte nicht das Religiöse, den Glauben von eurem Alltag, von eurem Leben im Alltag. Diese Trennung hat der Christenheit sehr geschadet. Das Sakrale, das Heilige auf der einen Seite und das Profane, das Weltliche auf der anderen. Der Jesus will sagen, wenn du shoppen gehst, wenn du am Arbeitsplatz bist, beim Computer, wenn du das Haus sauber machst, was immer du tust, Gottes Gegenwart ist da und es kann bis in deine Fingerspitzen hinein, kann dein Leben von diesem Evangelium geprägt sein. Es gibt keine Trennung zwischen dem Sonntag und dem Alltag. Ein langer Text und um der Übersichtlichkeit willen habe ich 4 Punkte gewählt. Lebe für Gottes Ziele ist unser Thema, statt für materielle Sicherheit. Thorsten, du kannst das S nicht mehr reinbauen. Mich stört das, ein geistliches Gesetz. Das ist ein geistliches Gesetz. Du kriegst das nicht, dass du es veränderst. Okay, mach nichts. Also, zunächst einmal eine unterschätzte Macht. Der Jesus weiß, dass wir die Macht des Besitzes und des Geldes unterschätzen. Dann geht es um ein geistliches Gesetz. Das spricht er aus. Dein Herz folgt deinem Reichtum. Dein Herz orientiert sich an deinem Schatz. Als drittes ein Lebensziel, eine Möglichkeit zu leben für Gottes Reich, für Gottes Gerechtigkeit. Und als viertes die Inspiration. Fiel mir kein besseres Wort ein. Das, was uns treiben kann, das, was uns die Energie liefert, das, was uns es wirklich ermöglicht. Es ist Jesus, der für uns alle Sicherheiten aufgab. Zunächst eine Macht. Geld und Besitz verschieben die Perspektiven in unserem Leben allzu leicht. Über die Macht des Geldes muss man nicht allzu viel sagen. Man muss die Zeitung aufschlagen, dann spürt man, hier ist Macht. Geld kontrolliert die Welt und sie wird von Geld regiert, unsere Welt. Fast jeder Krimi hat das Thema Geld. Und die Werbung geht davon aus, dass wir gerne haben wollen, dass wir mehr haben wollen. Und diese Leute wissen, wo unsere Schwachpunkte sind. Das Problem ist, wir selbst wissen es nicht immer sofort. Wir wollen es vielleicht nicht ohne weiteres wahrhaben. Dieser Start, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, der hat vielleicht niemand von uns so, oh, mein Porsche in der Garage. Ja? Keiner hat von uns vielleicht so ein Sofa daheim stehen, nicht? Oder habt ihr so ein Sofa stehen? Ja, das wäre schon ein Traum, nicht? Oder so ein Büro jetzt, ich habe nicht so ein schönes Büro. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und ihr habt wahrscheinlich auch nicht gesagt, oh, mein Gold, mein Porsche, mein Auto, mein alles, meine Villa. Hier ist der Punkt, den der Herr Jesus machen will. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, Geld und Besitztümer können eine ungeheure Macht auf uns ausüben und sie machen uns blind. Wir haben 2 Verse in diesem langen Abschnitt, wo wir uns die Frage gestellt haben, was suchen Sie hier? Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist ein Auge gut, dann ist ein ganzer Körper im Licht. Was suchen diese Verse hier? Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis muss das sein? Hier ist das, was der Herr Jesus sagen will. Habgier macht blind. Zwischen dem Thema Reichtum und dem Thema Mammon und Geld und Gold ist das Thema Blindheit, weil wir es nicht sehen, wir erkennen es nicht. Darf ich fragen, wie oft du deinem Herrn schon Habgier bekannt hast. Wir bekennen, wenn wir nicht aufrichtig waren. Wir bekennen, wenn wir zu hart zu unserem Ehepartner waren. Wir bekennen, wenn wir etwas gestohlen haben. Es gibt so viele Sünden, die bekannt werden, wo wir Buße tun. Warum? Man sieht sie, man erlebt sie. Das Thema Lüge, das Thema Ehebruch. Es sind Dinge, die man wahrnimmt. Aber wenn es um die Neigung des Herzens geht, dann kriegen wir das sehr schwer gegriffen. Habgier, Habsucht. Deshalb hat der Herr Jesus hier diese zwei Verse drinnen, die deutlich machen, Achtung, hast du überhaupt die richtige Perspektive für diese Dinge oder bist du blind? Denn wenn Geld und Besitz Macht über dich haben, dann hast du die Perspektive nicht mehr. Das ist eine Gefahr, wir sehen es nicht. Und Jesus richtet hier unsere Augen auf zwei unterschiedliche Reichtümer, zwei unterschiedliche Schätze. Reichtümer auf der Erde, Reichtümer im Himmel. Reichtümer, die rosten können oder die durch irgendeine Finanzkrise, einen Crash plötzlich weg sind. Reichtümer, die eine ewige Dividende haben, die bleiben. Und jetzt würde man sagen, naja, danke Harald, dass du mir das heute sagst. Ich werde mich richtig entscheiden. So einfach ist das nicht. Wenn man es liest, sagt man, ach, das ist doch klar. Wenn jemand mir so ein Angebot macht, es ist nicht so einfach. Sonst würde der Herr Jesus das nicht so massiv reinbringen und so einen langen Text zu diesem Thema Reichtum haben. Und diese Worte muss man und sollte man immer und immer wieder lesen. Was bedeutet es, sammelt euch keine Schätze oder keine Reichtümer auf Erden? Es ist wichtig, dass wir es verstehen. Zunächst in aller Deutlichkeit, der Herr Jesus verbietet nicht Privateigentum. Da sind auch Christen oft zu weit gegangen, über das Wort Gottes hinaus. Du kannst alles, was du hast, abgeben und es mit anderen teilen. Aber eine Forderung haben wir nirgends im Neuen Testament. Der Herr Jesus verbietet nicht, dass du deinen Besitz hast, dein Geld, dein Auto, dein Haus. Er verbietet auch nicht, er sagt nicht, dass wir nicht Vorsorge treffen dürfen für unser Leben. Du kannst auch eine Lebensversicherung abschließen. Das ist ja auch nichts anderes wie auf eine andere Art sparen, vielleicht wie es direkt auf ein Konto zu legen. Der Jesus bringt einmal das Beispiel von den Ameisen im Alten Testament, in Sprüche 6, dieses Beispiel von den Ameisen, die für den Winter sparen. Die Vorsorge treffen, das ist okay für Gott. Und er sagt auch nicht, dass wir nicht das Leben genießen sollen. Wir haben eine ausdrückliche Aufforderung im 1. Timotheusbrief, das, was Gott gibt, dankbar zu genießen. Und jetzt können wir uns wieder zurücklehnen und sagen, na, dann ist doch alles wieder im Lot, nicht? Um was geht es dann eigentlich? Es geht um dein Herz. Es geht um die Richtung deines Herzens und deines Denkens. Es geht um die Frage, hast du etwas oder hat das dich? Besitzt du ein Auto oder besitzt das Auto dich? Das ist die große Frage. Wirst du von diesen Dingen kontrolliert? Geht es um Sammeln und Raffen und Haben und Leben und Kaufen? Oder geht es darum, dass das, was Gott dir gegeben hat, dass das in Gottes Reich eingesetzt wird? Und die Frage kannst nur du alleine beantworten. Aber Habgier und Haben und mehr Haben ist und bleibt ein Thema in unserer Welt, auch für uns die Christen. Der Reformator Martin Luther hat es so zum Ausdruck gebracht, wo immer das Evangelium gepredigt wird und die Leute danach leben wollen, gibt es zwei fürchterliche Plagen, so wie Luther das dann zum Ausdruck bringt. Fürchterliche Plagen, die immer aufkommen. Falsche Lehrer, welche die Lehre verderben, und dann der Herr Geizkragen, der das rechte Leben verhindert oder behindert. Falsche Lehre oder Geiz in unserem Leben. Sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, sammelt euch Schätze im Himmel. Was könnte das sein? Habt ihr darüber nachgedacht, was könnten diese ewigen Dinge sein? Das, was das Evangelium letztendlich wirkt, an Frucht in unserem Leben wirkt. Das sind die Schätze. Es ist nicht das, was wir schaffen aus unseren Kräften, sondern das, was aus der Verbindung, aus der Liebe, aus der Beziehung zu Christus in unserem Leben wächst. Der Jesus scheint folgende Dinge oder einige von folgenden Dingen im Auge zu haben. Ein Christusähnlicher Charakter, das ist ein Schatz, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind Dinge, die bleiben, sagt der Apostel Paulus im Korintherbrief. Christus besser kennenzulernen, ihn als Freund zu haben in diesem Leben, an deiner Seite, so wie eine echte Freundschaft, das ist ein Schatz, der mit nichts verglichen werden kann. Oder aktiv am Gebet teilzuhaben. Beten heißt ja mit Gott regieren, das ist ja Gebet. Wir nehmen teil an Gottes Regierung. Das sind Schätze. Im Alltag Zeugnis von Jesus zu sein, mit deiner Art, mit deiner Schwachheit, deinen Mund aufzumachen und für Jesus etwas zu sagen, das sind Schätze. Oder Geld und Zeit und Energie in Gottes Sache zu investieren, weil das ewig bleibt und auch Frucht bringt. Aber täuschen wir uns nicht, diese Dinge dieser Welt haben wirklich eine Macht. Und deshalb bringt der Jesus dieses geistliche Gesetz und sagt, dein Herz folgt deinem Reichtum. Es ist ein Test. Wo ist dein Herz? Wo sind deine Gedanken, wenn du ganz alleine bist? In welche Richtung geht es? Hier geht es um die Frage des Herzens. Hier geht es darum, ob Gottes Reich dir wirklich ein Anliegen ist, ein echtes Anliegen. Dass Gemeinde Jesu in dieser Welt Licht und Salz ist. Dass du da investierst. Ich habe vor Jahren meinen Freund Bruce Miller in Dallas vor den Studenten vom DTS, von diesem theologischen Seminar, es waren Doktoranden, über die Gemeindegründung in McKinney reden hören. Wir sind mit dieser Gemeinde ein Stück verbunden über Freundschaften. Einige von uns waren da. Und dann hat er, mir sind zwei Dinge von dieser kurzen Message, die er ihnen gebracht hat, geblieben. Er sagte, als ich die Gemeinde gründete, startete, hat mein Freund, mein Mentor gesagt, was ist die Mindestanzahl von Ältesten, mit denen du ins Rennen gehen kannst? Fang mit wenig an, nicht mit sehr vielen, denn einen Ältestenkreis zu verkleinern ist immer schwer und schmerzhaft. Erweitern kannst du ihn und du hast dann Zeit zu sehen, wer von diesen Mitarbeitern ist wirklich bereit, Energie, Zeit und Geld für die Gemeinde zu investieren. Er hat gesagt, wer viel für die Gemeinde gibt, der hat eine Last für die Gemeinde. Und mit viel ist immer ein Prozentsatz gemeint. Der Herr Jesus, der hat einmal eine Witwe beobachtet, wie sie im Tempel einen Cent in den Opferkasten warf. Und dann sagte er, sie hat viel gegeben. Sie hat mehr gegeben als die anderen. Das ist viel. Viel ist verhältnismäßig. Und Bruce Miller sagte, wer viel gibt, der liebt die Gemeinde. Und ich habe heute Morgen darüber nachgedacht und ich war neugierig. Ich wollte sehen, wie sieht es mit unserem Leitungskreis aus? Ich habe die 9, die zu unserem erweiterten Leitungskreis gehören, einfach mal addiert. Unser Finanzteam hat uns das vorige Woche zugeschickt, wenn es um die Finanzen geht. Und ich habe einfach einmal diese jetzigen 9, Daniel ist etwas später dazugekommen und ich... Es hat mich sehr berührt. Es hat mich vor Gott demütig und dankbar gemacht. Mehr als 40.000 Euro allein von diesen 9 Familien aus dem Leitungskreis. Warum sage ich das? Ich habe eine gute theologische Grundlage dafür. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, das auszuführen. Ich sage es euch, damit ihr wisst, die Leitung dieser Gemeinde neben der Zeit und der Seelsorge und der Energie, die reinfließt in die Gemeinde, stehen sie auch sonst voll hinter dieser Gemeinde. Und das macht dankbar und das macht sehr, sehr froh. Und ich möchte an dieser Stelle auch euch, allen Geschwistern, von Herzen danken für das, was 2012 in diese Lokalgemeinde geflossen ist. Über 200 1000 D-Mark, ein Budget und Euro, was habe ich gesagt? D-Mark, ach ja. Das ist sehr viel und wir sind dankbar, dass Gott sein Werk hier segnet. Dieses Gemeindehaus hätte nicht entstehen können, wenn es nicht eine großzügige, damals noch kleine Gemeinde gegeben hätte. Wir werden das neue Gebäude nicht bauen können, wenn die Gemeinde nicht vom Evangelium her, nicht als Forderung, sondern von dem Kreuz von Golgatha her so eingestellt wird, dass wir sagen, Gott möchte, dass wir für diese Stadt ein Licht und ein Salz sind, ein helles Licht. Das eine Thema ist Geld und Besitz. Das andere Thema, das der Herr Jesus aufreißt, es ist genauso mächtig. Wir können es nur kurz anreißen, ist das Thema Sorgen. Die Sorgen, die uns anspringen, wenn wir es nicht einmal ahnen, die plötzlich da sind, vielleicht beim Aufwachen, beim Einschlafen. Der Jesus hat zu dem Thema einiges zu sagen. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken sollt, was ihr zum Leben braucht, was ihr an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Was für trostreiche Worte für den Start in ein neues Jahr. Seid ihr nicht viel mehr wert als die Sperlinge? Der Jesus verleugnet die Bedürfnisse des Leibes nicht. Es ist wichtig für uns Christen, dass wir das hören. Der Herr Jesus ist auch der Herr des Leibes. Und der Leib ist ihm wichtig. Was er sagen will, ist, dass materielle Wünsche nie die Priorität, die erste Priorität in unserem Leben haben dürfen. Materieller Besitz, Haben, Kleidung, Essen dürfen und sollen nicht der Motor sein, der uns treibt. Was er sagen will, ist, unser Körper ist mehr als eine Maschine, die geölt werden muss und die betankt werden muss und die auch gewartet werden muss. Der Körper ist das Haus der Seele, das Haus des Geistes und da kann was passieren und das gehört Gott. Und er sagt an einer Stelle, sagt der Apostel Paulus, ihr seid teuer erkauft und mit diesem Leib sollt ihr Gott verherrlichen. Zum Lebensinhalt sollte Gottes Sache werden, Gottes Reich, Gottes Gerechtigkeit. Und dann sagt er, Sorgen widersprechen dem christlichen Glauben. Er nennt die Zuhörer Kleingläubige, kleiner Glaube. Das muss ihnen nicht so geschmeckt haben. Aber der Herr Jesus sagt, ihr macht euch Sorgen um den Alltag. Das ist heidnisch. Das tun die Heiden. Wer möchte heute als Heide bezeichnet werden? Gut, das Wort war zu den Juden gesagt, also die Juden und die Goyim, die Heiden dann. Wir sagen, wir sind Christen. Aber sich Sorgen machen, das ist gegen dieses Prinzip des Vertrauens. Ich selbst habe ein großes Vorbild an meiner Seite gehabt in den 70er, 80er Jahren, in der Zeit des Kommunismus, wenn es um das Thema Sorgen geht, wenn es um das Thema Gelassenheit geht. Mein väterlicher Freund Wilhelm Fritsch war 16 Jahre verantwortlich, er war der Leiter der Gemeinde, extern uns zu vertreten vor einem totalitären Staat. Das waren Lasten und ich habe manchmal gesagt, wie schaffst du es, so gelassen, so fröhlich zu sein? Aber ich weiß, wie er mit Gottes Wort umgegangen ist. Als er 1974 diesen Dienst bekommen hat von Gott und von der Gemeinde, von der Lokalgemeinde Hermannstadt, hat er auch ein Wort bekommen, das war Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, habe ich dir nicht geboten, sei getrost. Ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und für ihn war dieses Wort nicht in allererster Linie Trost und Verheißung. So ein Wort kann man ja als Verheißung haben. Ich stütze dich. Er hat mir oft gesagt, das ist für mich ein Befehl, Harald. Genauso wie Josua 1, Vers 7, 8 und 9, habe ich dir nicht geboten, sei unverzagt, sei sorglos. So kann man mit Gottes Wort umgehen, dass man sagt, das ist ein Gebot. Und ich möchte mich nicht an Gottes Wort versündigen. Und der Jesus bringt hier ein Beispiel von den Vögeln des Himmels. Und wir haben, in, ich glaube, das ist aus dem Englischen übersetzt, eine Doppelstrophe, die geht so. Sagt die Drossel zu dem Spatzen, da ist eins, wüsste ich das bloß, warum sind die Menschen oft so sorgenvoll und ruhelos? Da machen sich die Vögel Sorgen, ja? Sagt der Spatz nun zu der Drossel, Freund, ich glaube, das liegt daran, dass sie keinen Vater kennen, welcher für sie sorgen kann. Wie schön. Das gleiche Bild, das der Herr Jesus gebraucht. Die machen sich keine Sorgen, aber sie sehen, dass wir Menschen uns Sorgen machen und dann sagen sie, naja, wahrscheinlich haben sie keinen Vater im Himmel. Darf ich es dir zurufen, du hast einen Vater im Himmel. Eins der größten Wahrheiten, entlastendsten Wahrheiten des Evangeliums. Du bist ein geliebtes Kind des Vaters im Himmel. Und das befreit, zum Unterschied von Menschen, die wenig haben oder viel haben und immer mehr haben müssen. Ich musste daran denken, dass ich als Schüler, ich glaube 6., 7. Klasse, das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, Die Schatzgräber, wir mussten das auswendig lernen. Und da ist dieser Mensch, der unter der Armut leidet, und so den Eindruck hat, Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Und was ist ein Mensch bereit für Reichtum zu geben? Meine Seele sollst du haben, schrieb ich hin mit eigenem Blut. Er hat sich dem Teufel verschrieben, diese Person. Was machen Menschen nicht alles, damit sie mehr haben? Der Jesus hat ein Ziel vor Augen und er stellt es uns an diesem 6. Januar so vor Augen. Lebe für das Reich Gottes, der dritte Punkt, ein Lebensziel, Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und trachtet nach seiner Gerechtigkeit, denn ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, das geht nicht. Er wird dem einen dienen und er wird den anderen verachten. Hört einmal die Worte aus Lukas 16, die sind ein ganz bisschen anders wie das aus dem Matthäus-Evangelium. Und der Herr Jesus hat diese Rede sicher öfter gehalten. Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Das war auch in Matthäus 6. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und jetzt kommt der Kommentar von Lukas, dem Historiker. Er sagt, das alles hört noch die Pharisäer, die am Geld hingen und sie redeten verächtlich über Jesus. Habt ihr den Zusammenhang? Sie hingen am Geld und sie redeten verächtlich über Jesus. Die Pharisäer, die jeden Tag Gottes Wort studierten, die das Gesetz kannten, sie liebten das Geld und sie verachteten Jesus. Die Liebe zum Geld wird dahin führen, dass du für Jesus nicht mehr so viel übrig hast, dass deine Sehnsucht in eine andere Richtung geht. Zwei Reiche, zwei Welten. Wir sind Teil des Himmels und der Erde. Aber unsere Sehnsucht, das ist auch Hebräer 13, Vers 14, die Jahreslosung, die soll doch in die ewige Heimat gehen. Das ist nur möglich im Evangelium. Und das haben die ersten Christen von dem Herrn Jesus abgeguckt. Er, der nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegen soll. Er, der nicht hatte, seine Steuern zu bezahlen. Er hatte das Geld nicht und die Jünger hatten es nicht. Und die ersten Christen haben in einer großartigen Weise dem Vorbild des Herrn Jesus nachgeeifert. Ich lese Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen und alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Not der Gemeinde Jesu in Deutschland und auch in Europa auch mit dem Thema Geld zu tun hat. Auch, nicht nur. Sie hat mit dem Evangelium zu tun, dass wir Christus, unseren Herrn, nicht mehr lieben und ihn kennen, aber daraus würde auch das Thema Besitz und Geld nochmal ganz neu geordnet. Clemens von Rom, einer der Kirchenväter, schrieb etwa 90 nach Christus von Menschen, die ihr Leben mit Jesus Christus leben und die aus Not und Dunkelheit zur Erkenntnis Gottes finden. Und dann sagt er, so ein Mensch macht sich selber aus Liebe arm, damit er sicher gehen kann, dass er einen Bruder in Not nie übersieht. Besonders wenn er weiß, dass er Armut besser ertragen kann als sein Bruder. Wie liebevoll. Gleicherweise erachtet er den Schmerz eines anderen als seinen eigenen Schmerz. Und wenn er selbst irgendeine Not leidet, weil er aus der eigenen Armut heraus gegeben hat, so beschwert er sich nicht. Diese Christen gaben, aus Armut gaben sie anderen. Das ist das, was Paulus im 2. Korinther 8 über die Geschwister in Mazedonien schreibt. Das berührt einen. Aus großer Not und Armut gaben sie den Christen in Jerusalem. Justin der Märtyrer, etwa 150 nach Christus, beschrieb die christliche Liebe so. Er schreibt auch von sich, die wir früher mehr Wert auf den Erwerb von Reichtum und Besitz legten, als auf sonst irgendetwas, ist auch ein Bekenntnis, bringen heute das, was wir haben, in ein gemeinsames Vermögen ein und teilen es mit jedem, der Bedarf hat. Früher haben wir einander gehasst und zugrunde gerichtet. Wir weigerten uns, mit Menschen aus einer anderen Rasse oder Land zu verkehren. Und dann kommt das Evangelium. Jetzt, um Jesu Christi willen, leben wir zusammen mit solchen Menschen und beten für unsere Feinde. Merken wir, was das Evangelium bewirkt. Freigebigkeit, Liebe, Liebe zu dem, der ganz anders ist. Und noch ein Zitat von Cyprian, das ist dann 250 nach Christus. Diese ersten drei Jahrhunderte des Christentums waren gewaltig. Cyprian spricht von der Seuche, die in Karthago ausbrach. Und er beschreibt, wie Nichtchristen ihre Anverwandten auf die Straße legten, aus dem Haus brachten, nur damit sie sich nicht ansteckten, eine ansteckende Seuche. Und dann haben sie ihre Verwandten auf die Straße gelegt, um selbst nicht angesteckt zu werden davon. Und Cyprian ruft die Christen zusammen und sagt, Gemeinde Jesu, wir haben einen Auftrag. Und dann haben sich diese Christen der Menschen angenommen. Und die Welt hat es nicht verstanden. Und sie wurden angesteckt und viele von ihnen starben. Aus Liebe zu dem anderen. Das bewirkt das Evangelium. Und da sind wir bei unserem letzten und vierten Punkt. Die Inspiration. Jesus, der alle Sicherheiten für uns aufgab. Und wir kommen zu dem Abendmahl, zu dieser Feier, wo wir uns daran erinnern, dass der Herr Jesus für uns alles gab. Dass er den Himmel verlassen hat. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Also die Herrlichkeit und die Pracht und die Ehre, die ihm zuteil wurde. Alle die Engel, die standen spalier, die Engel, die hörten nicht auf, Tag und Nacht ihn anzubeten. Wer möchte so einen Ort verlassen? Nur weil der Vater gefragt hat, unten auf der Erde sind Menschen, die gehen verloren. Wen sollen wir senden? Und dann meldet sich Jesus und sagt, Vater, sende mich, hier bin ich. Von ganz oben, aus der Herrlichkeit, kommt er herunter. Das ist eine Karriere von oben nach unten. Die wünschen wir uns nicht. Wir wünschen uns die Karriere von unten hoch. Noch eine Treppe höher, noch eine. Der Herr Jesus, Philipper 2, sagt, er war auf der gleichen Stufe mit seinem Gott. Doch er machte sich für uns zu nichts. Er entäußerte sich selbst und wurde ein Mensch wie wir. Und die NGÜ sagt, und dann ging es noch tiefer herunter. Da blieb er gar nicht stehen auf der gleichen Stufe, sondern er wählte den Tod am Kreuz. Das ist unser Herr. Das ist Jesus. Und wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn sehen, wie er am Kreuz für uns leidet und stirbt, und wenn wir wissen, dass er auferstanden ist, dass die gleiche Kraft unser Leben erfüllen kann, dann werden wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Nicht anders. Es geht nicht anders. Wir haben keine andere Brennstoff für unser geistliches Leben als seine Liebe, als seine Barmherzigkeit, als sein Weg von oben herunter. Aber wenn uns das erfüllt, dann werden wir eine Sehnsucht bekommen, mit teilzuhaben an dem, was Gott in dieser Welt tut. Dann werden wir alles daran setzen, nicht gezwungen, sondern freudig. Wir dürfen dabei sein, wir dürfen teilhaben an Gottes Reich, an dem, was Gott in dieser Welt schon jetzt tut. Und wir werden mit dem, was Gott uns anvertraut hat, ob es viel ist oder wenig, werden wir ihm zur Verfügung stehen. Lasst uns froh und dankbar dieses Mal jetzt feiern und daran denken, was es ihn gekostet hat und wie reich er uns gemacht hat. Er hat alle Schätze des Himmels aufgegeben, weil er gesagt hat, in Landau gibt es Menschen. Und diese Menschen sind heute sein großer Schatz. Der Schatz Gottes ist seine Gemeinde. Und dazu darfst du und ich von Herzen dankbar gehören. Amen.